Die PTBS wurde mittlerweile diagnostisch erweitert, und zwar durch die Moral Injury. Und dabei, also auch moralische Verletzung auf Deutsch, geht es um Schuld- oder Schamgefühle nach Gewaltausübung oder sogar Tötung von Menschen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in der Psychiatrie Positionen, die diese moralischen Verletzungen vor allem als zu behandelnde Symptome sehen. Ja, wie wird das begründet, wenn ja eigentlich eine Vermeidung von Gewalt und Tötung von Menschen gesellschaftlicher Wert ist? Und wie kann man sich dann eine Behandlung dieser moralischen Verletzung vorstellen?
Dazu muss ich erstmal noch mal kurz auf etwas zur Diagnose PTBS ergänzen. Und zwar in der PTBS-Diagnose selber sind schon verschiedene Positionen eingeschlossen, und zwar die als Täter und die als Opfer von traumatisierender Gewalt. Das war eine bewusste Entscheidung, weil man eben keine Veteranen ausschließen wollte von der therapeutischen Hilfe und halt dieses Kriterium deswegen bewusst gesetzt hat. So. Allerdings hat die PTBS trotzdem einen Schwerpunkt bei Soldaten als Opfer gelegt in der Praxis dann. Und es waren Emotionen eher wie Ängste thematisiert, daraus hervorgehend. Und die Mirror Injury setzt jetzt bewusst einen anderen Akzent, und zwar thematisiert sie Soldaten als selbst traumatisierende Täter. Und da geht es eben genau um die Zufügung von Verletzungen oder auch die Verantwortung davon oder eben ums Töten von Menschen. Und das Gewissen, die Gefühle der Scham, der Schuld, der Wut, die sind Gegenstand, die sind quasi einer der, also ein symptomatischer Gegenstand dieser diagnostischen Ergänzung. Und das wird das spannt irgendwie einen sehr interessanten Themenfeld im Sinne der Werte eben auf. Dadurch, dass die moralische Verletzung gilt eben als, da wird eben gesagt, dass ein Ereignis eben so extrem aus den Wertemustern herausfällt, dass sie eine moralische Verletzung erzeugt. Also zum Beispiel sind vermutlich die Werte, wie du auch richtig sagst, die auch irgendwie verbreitet sind, eher, dass man Menschen nicht tötet. Und wenn man Menschen dann im Krieg tötet, dann erzeugt es quasi diese moralische Verletzung. Und da zeigt sich so ein bisschen dieses Paradox auf, in dem es mir auch in der Studie geht. Und zwar wird eben, also ich hab dieses Kapitel, wo es um diese moralische Verletzung geht, habe ich in der Studie Der saubere Krieg und das kranke Gewissen genannt, und das trifft es für mich ganz gut. Es geht nämlich darum, das Gewissen zu problematisieren, also die Wut und die Trauer, also die Verzweiflung oder die ja, eben solcherlei Gefühle werden pathologisiert, also werden quasi als krank dargestellt, während der Krieg eben nicht thematisiert wird, weil es eben halt ein psychologischer Diskurs ist, und die Psychologie hat sich in den letzten Jahrzehnten halt mehr aufs Individuum fokussiert und hat massenpsychologische Ereignisse auch eher vernachlässigt. Und das führt zu Punkten, die ich dann auch relativ absurd finde, offen gestanden. Und zwar, dass auch in der Moral Injury, in den Studien werden die moralischen Werte in traditionelle und moderne Werte unterteilt. Und die traditionellen Werte werden dann eher sowas wie Universalität oder Empathie. Das sind dann eher die traditionellen Werte, die eher so auf humanistische und christlichen Idealen aufbauen. Und die modernen Werte werden eher sowas wie Leistungen und Macht und sowas werden eher als moderne Werte angesehen. Und wenn man jetzt konsequent quasi von der medizinischen Position aus argumentieren würde, würde man sagen müssen, dass einer Gesundung, also einer Resilienz, also dass man eben nicht an einer Moral Injury erkrankt, dass dem eigentlich gut tun würde, wenn möglichst viele Soldaten eigentlich moderne Werte vertreten würden. Das heißt, so eher so ihre eigene Durchsetzung, Karriere umsetzen würden, und dass aus einem rein medizinischen, wie gesagt, Standpunkt heraus eigentlich diese traditionellen Werte zu überwinden wären, für Soldaten zumindest. Und das führt eben zu diesem Schwerpunkt, der aber, würde ich sagen, auch schon in der PTBS liegt, also dass eben die Reaktionen der einzelnen Soldaten sich ganz genau angeschaut werden, wie sie eben auf krasse Gewaltereignisse, die in institutionellem Kontext passieren, reagieren und eben diese Ereignisse komplett unangetastet bleiben und auch in den Materialien eigentlich eher abstrakt, also in den Studien, in den psychologischen auch eher abstrakt irgendwie Gehör finden und nicht in ihrem Einzelfall dadurch, dass sie meistens dann kategorisiert werden. Also es geht halt dann darum, um das Töten oder es geht darum, um was auch unter die Moral Injury fällt, ist halt, wenn man sich verantwortlich fühlt, dadurch, dass Vorgesetzte etwas befohlen haben und man es nur ausgeführt hat oder eben man quasi verantwortlich ist, ohne selbst jemanden getötet zu haben, aber für den Tod verantwortlich ist, fällt auch in die Moral Injury. Und das sind ja hochbrisante Fragen eigentlich und dass man die so auf so einer rein medizinisch-psychologischen Ebene sich dort anschaut, sind beim Lesen relativ befremdlich. Und nochmal zum zweiten Thema mit den Werten, dass es ja eigentlich verbreitet ist, dass Tötung von Menschen nicht gesellschaftlicher Wert ist, also eher die Vermeidung dessen. Gibt es auch einen ganz spannenden Beitrag von Müller-Brettl, die hat eine Dissertation geschrieben über friedenspsychologische Aspekte. Und da fand ich es ganz gut dargestellt, dass quasi Gewalt in unserer Gesellschaft schon verurteilt wird, aber nicht gegen Gewalt. Das heißt, und es wird immer so dargestellt, dass man halt immer nur reagiert und dass man nur gegen Gewalt erzeugen würde. Also das zeigt ja auch so in den Kriegsdebatten, also diese Sachen wie Friedensmission und sowas irgendwie als Krieg. Das sind ja immer Legitimationen dadurch, dass man sich nur gegen Gewalt erzeugen würde und dass quasi gegen Gewalt, wenn man es umdreht, halt auch einfach nur Gewalt ist so. Und dass halt in unserer Gesellschaft eben halt doch einfach verbreitet ist, dass es halt eine Pflicht geben kann zu dieser Tötung. Also dass Menschen verpflichtet sein können, eben für außenpolitische Interessen diese Gewalt anzuwenden.
Ja, das zeigt auf jeden Fall auch die Macht der Medizin oder Psychiatrie, finde ich, ganz gut auf. Jetzt diese posttraumatischen Belastungsstörungen, diese Symptome, die da beschrieben sind, wie ja, Schlafstörung oder Depressionen in Folge, die sind ja auch, beziehungsweise auch vor allem bei Menschen zu sehen, die in Kriegsgebieten leben, die dann unmittelbar Gewalt erleben, ihren Alltag verlieren, ihr eigenes Leben, Heim, Angst um ihre Angehörigen haben müssen. Und du beschreibst, also wenn ich es richtig auch verstanden habe, dass der Fokus in der Psychiatrie bei den Soldaten liegt, weil es ja auch eine Diagnose ist, die sich ja auch aus diesem Kontext, militärischen Kontext gebildet hat. Ich wollte mal fragen, wie das jetzt bei zum Beispiel Geflüchteten aussieht, die hierher kommen. Wie arg wird da vielleicht doch auch dann darüber gesprochen, dass sie auch von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen sind? Und wirkt sich das auch auf die Vergabe von Therapieplätzen aus, dass der Diskurs eigentlich eher bei den Soldaten liegt?
Ich habe ja mehr oder weniger eingeleitet damit, dass die PTBS eine explizit militärische Diagnose ist. Das würde ich eben insofern sagen, dass sie aus dem Kontext entstanden ist. Definitorisch lässt sie natürlich auch anderes zu. Das heißt, sie ist von der Form her ist sie anwendbar auf geflüchtete Menschen, wird da aber beträchtlich viel weniger angewendet. Und da geht es ja tatsächlich nicht nur um Therapieplätze, also obwohl das ja auch schon was relativ Wichtiges ist für Menschen. Da geht es ja auch einfach um Bleiberecht zum Beispiel. Und da gibt es auch einen ganz guten Beitrag zum Beispiel von der IPPNW, von den Medizinerinnen, die sich in Richtung Friedenspolitik engagieren. Und die thematisieren das auch, dass sie es als absurd auch ein bisschen darstellen, dass gleichzeitig irgendwie die PTBS-Debatten bei den Soldaten sich ständig erneuern und da der Fokus drauf gelegt wird, während gleichzeitig bei den Geflüchteten eben die Akzeptanz von solcher Diagnostik immer weiter abgebaut wird. Und was eben auch noch ein weiterer Punkt dabei ist, dass die Moral Injury den Schwerpunkt noch auch weiterlegt. Also man stelle sich vor, irgendwie jemand, der geflüchtet ist, würde sagen, würde dargestellt als jemand, der traumatisiert ist, weil die Person Gewalt angewandt hat. Das würde ja vermutlich keine Legitimation für ein Bleiberecht in Deutschland besorgen, sondern eher andersherum. Und ganz anders irgendwie, also schon jemand Geflüchtetes als Opfer wird nicht anerkannt und jemand Geflüchtetes als Täter wird noch viel weniger anerkannt werden, vermutlich. Das heißt, die Schwerpunktverschiebung der PTBS-Diskurs, des PTBS-Diskurses auf die Moral Injury wird vermutlich noch expliziter im militärischen Kontext angewendet werden.
Ja, weitere Betroffene sind auch Partnerinnen und Kinder von Soldaten. Welche psychischen Auswirkungen sind bei Familienmitgliedern von Soldaten zu beobachten?
Also in der Wissenschaft spricht man dort von sogenannten Sekundärtraumatisierungen. Und ein Beitrag zum Beispiel in einem Bundeswehrsammelband geht davon aus, hat empirisch erforscht, dass ein Drittel der Familienmitglieder in Familien mit einem PTBS-erkrankten Soldaten, einer PTBS-erkrankten Soldatin, eine Sekundärtraumatisierung erfahren, also ein Sekundär-PTBS-Erkranken. Und diese Sekundär-PTBS umfasst eigentlich alle Symptome der PTBS. Also dieses Sekundär bezieht sich nicht irgendwie darauf, dass es sich anders in der Symptomatik zeigen würde, sondern es bezieht sich nur darauf, dass die Ursache eben kein eigenes Trauma darstellt, sondern die Auswirkungen von jemandem, der traumatisiert wurde, nah erleben zu müssen. Und gibt es eben auch eine Studie dazu, wo es darum geht, dass es eben auch viel wo es genau darum geht, um die familiäre Gewalt, die weiter dort Kreise zieht, wenn das Thema PTBS von Veteranen da einzieht. Und da geht es eben auch um die Gewalt gegen Partner, Partnerinnen. Und es geht auch um die Gewalt gegen Kinder, wobei das schwerer zu erforschen ist bei Kindern. Und es geht auch um die weiteren Auswirkungen, zum Beispiel ist wohl die statistische Größe ziemlich hoch, dass Mütter zurückgebliebene Mütter von traumatisierten Soldaten im Krieg oder von Soldaten im Krieg, dass die eben sogar noch öfter wohl Gewalt anwenden gegen die Kinder als die Soldaten selbst, und das lässt auch wiederum auf weitere Belastungen eben schließen, die eben zeigen, dass diese Kriegsereignisse eben viel weiter noch in Kreise ziehen, als man jetzt so im ersten Moment den Fokus drauf hat.
Ja, das zeigt also so eine Gewaltspirale, die sich dann auch immer weiter fortsetzt. Ja, in deiner Studie schreibst du im Vorwort explizit, dass SoldatInnen nicht in die Studie einbezogen wurden, sondern dein Fokus liegt auf Soldaten, also genau, Cis-Männern im soldatischen Kontext. Wieso hast du diese Entscheidung getroffen?
Die Entscheidung war erstmal auch eine Entscheidung im Prozess. Der Prozess war eben so, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, dass ich durch die RTS-Debatten, die ich eben in der Studie mit einbeziehe, das Thema Geschlecht auch mehr oder weniger weitestgehend berücksichtigt hätte. Und mir ist aber erst gegen Ende der Studie aufgefallen, dass eigentlich die gesamte Studie auch hätte nochmal neu geschrieben werden können aus Geschlechterperspektive. In den medialen Diskursen sind eher Anführungszeichen männliche Soldaten angesprochen und thematisiert. Das zeigt sich auch historisch, zum Beispiel durch die klare Themenverteilung bei der PTBS und bei der RTS zum Beispiel, während die PTBS mehr oder weniger als explizit männliche Diagnose dargestellt wird, ist die RTS mehr oder weniger eine explizit weibliche Diagnose, wobei die beiden Themen sich ja auch nicht ausschließen, also nicht auf, nur auf das eine und das andere Geschlecht beziehen. Sexualisierte Gewalt kann auch Männer betreffen, und Soldatinnentum kann auch genauso in Anführungszeichen Frauen betreffen. Und ich fand es eben sehr schwer, auch bei der Studie dann vor allem, weil mir diese Ebene erst nochmal spät in ihrem Umfang auch bewusst geworden ist, dass dass es eben ständig auch irgendwie ein Wechsel oder ein also eine Weiterbearbeitung bräuchte eigentlich von all diesem Material, weil in vielen Debatten eben der Fokus klar ist. Das heißt, da steht man als schreibende Person ein Stück weit vor dem Konflikt irgendwie, mache ich jetzt gerade in dem Moment dann eher Menschen unsichtbar, die ein anderes Geschlecht haben, oder mache ich quasi eher den Ausschluss von Menschen mit einem anderen Geschlecht unsichtbar, wenn ich jetzt quasi die eine oder die andere Formulierung zum Beispiel auch verwende? Und die Ebene des Geschlechts ist aber auch bei der PTBS auch eine sehr interessante. Zum Beispiel bei Vietnam geht es im Diskurs eigentlich nur um männliche Soldaten. Dort gab es aber auch zum Beispiel relativ viele auch im Care-Bereich, die im Militär gearbeitet haben und die auch Traumatisierung erfahren haben und die aber mehr oder weniger dort nicht auftauchen. Und das heißt, um diese Diskurse exakt abzubilden, braucht es quasi eigentlich dann eine Darstellungsweise auch, die nur männlich ist, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig macht es dann auch wiederum, reproduziert man dann ja auch die Ausschlussmechanismen, die diese Diskurse auch produzieren. Und das ist ein Spannungsfeld, das ich als sehr komplex empfunden habe, irgendwie in diesen Debatten, weil sich auch die Bundeswehr auch gerne so ein Stück weit als divers gibt und das auch betont in ihrer medialen Präsentation. Und das ist auch ein Stück weit eine Frage, inwiefern das auch zutrifft, inwiefern nicht. Und wie gesagt, da wäre eine ganz neue Ansatz, neue Forschung, die sich explizit diesem Thema nochmal mehr zuwendet, wäre interessant. Und wenn ich die Studie nochmal neu anfangen würde, würde ich das vermutlich vom Anfang auch ein Stück weit nochmal anders rangehen.